Jörg Mian, wann hast du von Theater 89 erstmals gehört? Oder warst du gar an der Planung beteiligt?
An der Planung war ich, glaube ich, nicht beteiligt, ursächlich. Aber da ich mit Hans-Joachim ja schon jahrelang vorher gearbeitet habe, also immer wenn er inszeniert hat, hat er mich mitgenommen. Da habe ich sicher sehr, sehr früh schon davon erfahren.
Aber wann hast du da begonnen? Am Anfang, ja?
Na, 89. Hans-Joachim hält ja seinen Lenzabend für die Gründungsinszenierung. Daran hatte ich überhaupt keine Aktie. Ich habe den allerdings gesehen und dann ab dem Wojciech.
Welche war das?
Lenz von Die Erzählung. Ja, die Erzählung Lenz von Georg Büchner hat Hans-Joachim als Soloabend oder mit einem Musiker gemacht oder mit wechselnden Musikern. Bisher, soviel ich weiß, hat er das für die erste Arbeit von Theater 89 erklärt. Und dann war aber die erste große Inszenierung, die war Wojciech von Georg Büchner. Und die Aufführung war im damaligen Jojo-Club in der Torstraße, in der Schule.
Da wart ihr schon in der Torstraße. Ja. Auch mit dem Lenz schon?
Den Lenz, der ist ja ganz mobil. Das weiß ich nicht, wo er da überall aufgetreten ist. Ich kann mich auch nicht erinnern, wo ich es gesehen habe. Ich habe es aber ganz früh gesehen. Also.
Und wann war das? 89?
Nein, 89.
Ja, klar, das ahne ich. Aber, wann 89?
Naja, Hans-Joachim meint, der 1. Mai ist der Gründungstag. Aber ob das ein Mythos ist oder so, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht aufgeschrieben und gibt jetzt keinen Grund, das zu recherchieren. Es war jedenfalls vor dem 9. November. Und das ist das Wichtige. Also, dass ich dieses Theater oder diese Formation oder diese Ideen aus einer Theatererfahrung in der DDR oder in Berlin entwickelt haben. Und es gab ja keine freie Szene da, außer dem freien Puppentheater, oder Figurentheater im Prenzlauer Berg, die sich da eine ganze Weile schon selbstständig gemacht hatten. Insofern ist das kein Nachwendeereignis, sondern ein Vorwendeplan.
Und der Wojciech, wann ist der? Nach der Wende?
Das müssen wir irgendwo gucken, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es kann sein, dass es parallel im Herbst war oder so, dass wir schon probiert hatten.
Ihr wart ja nun beide an einem sehr großen Theater in Ost-Berlin beschäftigt, am BE. Und warum seid ihr auf solche Gedanken gekommen, eine freie Gruppe zu gründen? Weil ich meine, es gab ja irgendwie sehr viele Vorzüge, die man da genießen konnte. Also Gastspielreisen ins westliche Ausland und überhaupt einen Pass zu haben und so weiter. Warum dann eine freie Gruppe?
Also das kann ich auch nicht ganz präzise beantworten, weil ich nicht die Idee hatte, sondern ich mit Hans-Joachim mitgezogen bin oder er mich daran beteiligt hat, an der Realisierung der Idee. Und wir waren ja unterschiedlich lange im Berliner Ensemble beschäftigt. Ich habe da ein bisschen eher angefangen, 72. Er ist dann als ganz junger Schauspieler von Rotberghaus, ich auch von Rotberghaus, engagiert worden. Und er ist aber eher aus dem BE ausgeschieden und hat eine freiberufliche Tätigkeit sozusagen aufgenommen als Schauspieler, als Regisseur, aber vor allem auch als Rezitator und Sänger. Also er hat sich da ja in dieser freien Musik und Szene, vor allem mit Hannes Zerbe und seinen Kollegen, ausgebreitet, ist falsch gesagt, er hat sich dort engagiert und integriert und die haben sehr viele Auftritte gehabt in der halben Welt. Und die Idee, die kam irgendwann irgendwo her. Ich glaube, sie kommt, das weiß Hans-Joachim alles besser oder hat er schon erzählt. Wir hatten zu der Zeit in der kleinen Bühne das Ei inszeniert und haben dort den nackten Wahnsinn gemacht.
Und du warst Dramaturg.
Und ich war Dramaturg. Wie gesagt, er hat mich bei seinen Inszenierungen immer mitgenommen. Ich habe das sehr gern gemacht. Und dann kam der Leiter von der kleinen Bühne. Da war ich auch nicht dabei, aber das, so geht die Rede, dass er gesagt hat, Hans-Joachim gesagt hat, mach doch mal was mit meinen Schauspielern, was Ernstes. Das war ja das einzige Boulevardtheater von guter Qualität in Berlin. Und da hat Hans-Joachim zugestimmt und ist auf Wojciech gekommen. Und so kam das. Also das lief alles so irgendwie Hand in Hand. Also mit der Unterstützung oder Initiative von Herrn Müller. Und der Möglichkeit sozusagen, da auch mit Schauspielern, die im Ei beschäftigt waren, zu probieren und eben mit Schauspielern, mit denen wir da auch schon gearbeitet hatten. In der Inszenierung vorher ist dann dieser Wojciech entstanden.
Wie kamst du ans Theater?
Ich?
Es geht in diesem Interview um dich. Ja, auch.
Ja, dann frag doch nach mir. Gut, also, na, durch Bewerbung. Nein, ich habe, ja, natürlich, ich habe studiert, Germanistik studiert und bin als Student wie blöd ins Theater gerannt, 2-3 Mal in der Woche, und es hat mich immer sehr interessiert. Und dann hörte ich, und ich musste eine Art Praktikum machen, gab es damals auch schon. Und ich hörte, dass die Ruth Berghaus gerade eine Arbeit anfängt im Berliner Ensemble. Und da habe ich mich beworben als Hospitant oder Praktikant und bin dort sozusagen. Haben sie gesagt, setz dich in den Zuschauerraum, guck zu und wenn dir was auffällt, schreibst du es auf. So habe ich das gemacht. Und dann sind hin und wieder mal meine Zettel bei dem Dramaturgen Dr. Irmer gelandet und vielleicht auch bei Frau Berghaus. Mhm. Ja, und da habe ich 3-4 Jahre diese Arbeit gemacht. Und dann dachte ich, jetzt reicht's. Das kann man wie Auto fahren. Das ist dann gut und ich wollte nicht so diese Routine haben. Und es hat mich die künstlerische Arbeit auch sehr interessiert und ich hatte vorher auch schon dankenswerterweise sehr freundliche Kollegen aus dem jüngeren Sektor im Berliner Ensemble, die schon mit mir gearbeitet haben und mich als Dramaturg beschäftigt haben, also so, dass das ein gleitender Übergang gewesen wäre. Und Frau Berghaus hat mich auch in eine Inszenierung genommen, in ihre letzte, und da hat sie auch und da haben wir auch gut zusammengearbeitet und ich hatte schon einen Vertrag im Kasten, der dann erstmal nichts mehr galt, als dieser Leitungswechsel kam und ich überlegte, ob ich nun weggehe vom BE oder ob ich bleibe. Und es war aber alles, ich habe viel, viel Glück gehabt bis heute viel Glück in meinem Leben und in meinem Berufsleben. War so, dass das Regieinstitut gegründet war und Herr Wegwerth war ja der Leiter und dass er etliche von den Studenten auch im BE beschäftigt hat. Und da hat er mich gleich sozusagen herangezogen und ich konnte also die etliche oder einige von den Regiestudenten bei ihren Diplomarbeiten dramaturgisch betreuen. Das war wunderbar. Ich habe also 7 Mal mit den Leuten im BE angefangen, in sie hinein begleitet und auch manche wieder hinaus begleitet. Das sind ja die wenigsten geblieben. Das klingt nicht arrogant, das war aber sehr schön, weil das auch wieder eine relativ unabhängige Strecke war, wo man arbeiten konnte und wo man und mit gleichaltrigen oder etwas jüngeren Leuten da Theater machen konnte. Und natürlich unter dem Regiment der BE-Theaterleitung, aber das war im Vergleich zu anderen also ein sehr liberales Theater und ein nicht ideologiefreies, aber ein es hatte einen großen Spielraum und Freiraum und die Welt ging ja auch ein und aus. Also man war nicht verdammt, da dort zu verblöden, muss ich sagen. Und dann hat das geklappt und dann war ich Dramaturg und habe, wie gesagt, sehr, sehr schöne Produktionen gemacht und hatte dann auch etliche Kollegen, die mich, also wenn sie woanders inszeniert haben, mitgenommen haben. Carlos Medina war einer, der ist auch, Carlos hat Hans-Joachim besetzt und er war einer der Hauptspieler bei Medina. Und so waren wir im Grunde, und Simone Frost, und wir waren im Grunde ein Team über Jahre, die wir uns kannten und die wir auf eine etwas andere Art Theater gemacht haben, als sie sonst gepflogen wurde. Und das sind alles sehr interessante Erfahrung. Die Aufführungen waren nicht erfolglos. Und
Der kleine Prinz habe ich ja zum Beispiel gesehen.
Ja, nicht? ja, das ist nicht schlecht. Das war die Konkurrenz zur Dreigroschenoper. Ja. Und dann war, also irgendwann sagte mir eine Garderobenfrau, also die Mäntel abnehmen. Also das muss ich Ihnen mal sagen. Jetzt war eine Frau hier, die sagt, ich habe das nun schon zum 11. Mal gesehen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ich habe das als Kompliment aufgefasst, weil es für die Faszination der Arbeit gesprochen hat. Abgesehen von diesen äußerlichen Dingen haben wir in dieser Zeit eine große Menge gelernt an Theatermethoden und an Stoff, der nicht frei bearbeitet wurde, aber kein dramatischer Stoff und so weiter. Aber so bin ich ins Theater gelangt und habe immer mehr dazugelernt. Und ich habe, außer, muss ich sagen, das klingt jetzt arrogant, außer Kulissen tragen und schieben und Klo sauber machen und Karten abreißen, eigentlich fast alles gemacht, was es im Theater geht. Also ich habe dann auch angefangen zu, also diese Workshops. Ich hatte eine Gruppe, die nannte ich Schülerbeirat. Das war also, woanders hieß es Jugendclub. Ich wollte aber Disco vermeiden und wollte sie sozusagen mehr beim Wort nehmen. Und das war auch, ich habe die in die Proben eingeladen. Wir haben wirklich drüber geredet und das Feedback habe ich den Regisseuren auf den Tisch gelegt und das war nicht unnütz. Ne? Und dann haben wir also auch workshopartige Sachen gemacht. Und dergleichen, das gab es aber vorher schon, war ein Lehrerbeirat. Also da wurde Berlin wurde aufgeteilt, die Stadtbezirke an die Theater und wir hatten den Stadtbezirk Köpenick geerbt. Und dort habe ich auch eine ziemlich umfangreiche Arbeit mit Lehrern gemacht oder mit Schulen. Nicht jede Schule hatte einen Theaterlehrer oder einen begeisterten Theaterlehrer. Gab ja kein darstellendes Spiel. Und dann habe ich aber auch zum Beispiel den Kleinprinzen zu einem Stück gemacht. Immer mit Respekt vor dem Autor. Ich habe versucht, aus den epischen Vorlagen das zu nehmen, was sich als Drama realisieren lässt. So habe ich also eine Spielfassung vom Prinzen gemacht. Und ich sehe mich immer noch als ein angewandter oder anwendender Dramaturg, weniger als Gelehrter. Mhm. Ja, obwohl man natürlich nicht blöd sein muss und nicht unbelesen sein muss, aber mir macht diese Arbeit, die praktische, konkrete Arbeit, mehr Spaß, fordert mich auch anders und entspricht auch meiner Begabung vielleicht.
Nochmal zurück zum Anfang. Was bedeutete für dich theatermäßig dieser Umbruch 1989?
Also, ich will mal so sagen, also für mich persönlich oder in der damaligen Wahrnehmung, so genau kann ich mich auch nicht erinnern, empfand ich das nicht als einen Umbruch, sondern als eine Fortsetzung unter etwas anderen, sich allmählich irgendwie verändernden Umständen. Also ich habe meine Haltung zum Theater und zu dem Beruf und zu den Inhalten, die Theater haben kann oder könnte oder sollte, nicht ändern müssen. Also da. Und es war ein struktureller Umbruch. Natürlich, wenn man 20 Jahre in einem berühmten, etablierten Haus war und von dann nicht mehr, dann ist das, überlegt man sich, was man macht und sowas. Und ich habe aber ich habe ein Angebot des Berliner Ensembles, Pressesprecher zu werden, abgelehnt und bin daraufhin gekündigt worden. So. Von außen gesehen. So. Und dann habe ich gedacht, na, was machst du? Und wir hatten aber das Theater schon gegründet. Und ich hatte Arbeit, aber vom Theater kein Geld, denn wir haben ja 3 Jahre oder 4 Jahre also ohne Geld gearbeitet, hatten ja nur Spielstättenförderung, immerhin. Und dann dachte ich, probier's das freiberuflich. Und dann habe ich das nie bereut. Also im Grunde der zweite Teil meiner Berufskarriere oder sogar noch mehr ist eine Freiberuflichkeit. Und ich habe auch nirgends ein Engagement wieder eingegangen und bin damit gut gefahren, weil ich das Glück hatte, eben auf mehreren Standbeinen zu stehen oder eben auch gefragt zu sein. Also es kam immer irgendwann, was vorbei war, kam wieder ein Vogel geflogen. Also es ist auch wieder, ich rede von Glück. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und indem das ja auch funktioniert hat, muss es ja nicht so schlecht gewesen sein, was ich gemacht habe oder mache. Und insofern war diese Wende schon, das war äußerlich ein einschneidender Akt, politisch ein einschneidender Akt. Und sozusagen unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft, nehmen wir mal ganz abstrakte Begriffe, zu existieren, das ging, das hat ja jeder erlebt. Über die Mieten und über das, was weiß ich, oder über die volleren Regale und über die anderen Kommunikationsbeziehungen und die Reisen nicht zu vergessen und all diese Dinge, oder dass man sich mit Geldfängern befassen musste, also dass man irgendwelche mit seinem paar Kröten irgendwelche Depots eröffnet. Das ist ja alles neues Zeug, mit dem man konfrontiert war, dem man auch nicht ausweichen konnte, also zu einem großen Maße. Wenn man da keinen Schiss hat davor und vielleicht auch gute Freunde und gute Ratgeber hat, dann ist das so ein großes Problem nicht gewesen. Wie sich die Gesellschaft moralisch entwickelt hat oder politisch oder philosophisch, Das kann ich auch nicht abschließend beurteilen, es hat sich aber geändert. Und ich will auch nicht also auf die DDR als Unrechtsstaat abfahren und so weiter, aber ich habe gemerkt, das kann ich sagen, nachdem ich freiberuflich war, bin ich 2 Zentimeter größer geworden, weil ich keinen Deckel auf dem Kopf hatte. So, also bildhaft gesagt. Und das hat mir gut getan. Also sozusagen ja und nein zu sagen, nur mit persönlicher Konsequenz, das ist schon eine große Errungenschaft. Ne? Man hat vielleicht gar nicht die ersten 40 Jahre gar nicht so sehr thematisiert. Ich war kein Dissident und so weiter. Ich war aber auch nicht blind und habe nicht mitgekriegt, wo hier Scheiße ist und wo man die Pfoten von lassen sollte. Aber das ist ein anderer Spielraum. Und die Selbstverantwortung, die ist mir bewusster geworden. Also mir ist sie sehr bewusst gewesen, vorher auch, aber die ist noch bewusster geworden. Und dass die Entscheidungsmöglichkeiten wohl da sind, aber nicht immer die Räume, die man braucht, um diese Entscheidung zu realisieren. Mhm. Und das sind alles ganz neue oder andere Erfahrungen. Das sind also Bereiche, ich denke auch, dass das in einem angelegt ist. Das ist ja auch Menschenwerk. Jede Gesellschaft ist Menschenwerk. Dass da Dinge geweckt werden mussten oder trainiert werden mussten und die nicht. Wenn du starrst beim Talent, ist es so, da kommt unnütz dazu. Dann hat man vielleicht andere Talente. Und das Leben sozusagen nach der sogenannten Wende, das ist nicht schlechter geworden. Ich würde sagen, dass es besser geworden ist. Wir sind ein so altes Team in unserem Theater. Wie gesagt, wir kennen uns 40 Jahre und arbeiten 30 Jahre kontinuierlich zusammen. Und was soll da noch schief gehen? Ja, und es ist ja nicht alles schief gegangen. Im Gegenteil. So. Und das ist dann halt die Lebensleistung. Wenn man sozusagen im späteren Alter aus der Zitrone immer noch ein Tröpfchen pressen kann, soll man sich nur freuen. Und man sollte gefälligst drücken lassen und selber drücken. Ja, also so.
Ja, und du hast ja auch einige entdeckt während deiner Zeit als Dramaturg, eben auch für Theater 89. Oliver Bukowski zum Beispiel ist ja der große Name. Wie ist das gelaufen?
Das war noch zu BE-Zeiten während der Wende und Oliver kam mit seinem Parker und einer so einer, da wurden damals diese Umhängetaschen aus diesen Wandhängen mit röhrenden Hirschen gemacht, kam er an und brachte ihn ein Stück an und er landete bei mir. Weil die höheren Etagen haben ihn, glaube ich, nicht empfangen und ich habe das gelesen. Aber das muss er selber erzählen, will ich auch nicht mehr so genau.
Fakt ist, dass er aus deiner Sicht.
Ja, Fakt ist, dass er da war und so aus dem Augenwinkel konnten wir uns schon ganz gut leiden. Und dann habe ich das gelesen und ich habe gemerkt, dass das, was er geschrieben hatte, er hat ja wirklich im Laufen geschrieben. Ne? Der hat ja noch gar, das war ja noch gar nicht alles so absehbar, wie das mal geworden ist. Ne? Der hat eigentlich ein großes Gespür. Naja, während der Wende hat er geschrieben. Er war der für mich der einzige dramaturgische Wendebegleiter. Ja. In dem, nun ist er Philosoph und Soziologe, also hat er schon einen Blick und eine Nase und auch ein großes Wissen. Und er hat aber im Grunde ein Gespür gehabt für die wirklichen Umbrüche bei den Leuten. Und das erste Stück, die Halbwertszeit der Kanarienvögel, das ist ja ein Monolog, wo die Frau am Krankenbett ihres Mannes sitzt und zuerst, also das geht ja von Trost und wird schon noch, also der ist krank und so, also von Optimismus. Und dann gibt es eine Eheschlacht, wo sie ihm vorrechnet, dass sie nichts zu sagen hatte. Und dann ihr Lieblingssuni haut dann unter Abnahme Westen, wie kriegen sie das zusammen? Und du kriegst mit, dass der ein Stasi-Typ war oder sowas. Und das war so spannend geschrieben und so lebendig und das fand ich gut. Und dann habe ich das im Theater, haben die gedacht, ja, oder so, irgendwie war ihn zu realistisch, keine Ahnung. Und dann habe ich das gleichzeitig an mehrere Verlage und Theater geschickt. Und angebissen hat der Kiepenheuer Verlag. Und die anderen waren dann sauer. dass ich das gleichzeitig gemacht habe. Und beim Theater, weiß ich gar nicht, wer da angebissen hat, das war beim anderen Stück. Also jedenfalls wurde der schnell in offene Arme genommen und dann, und die haben sich ja gut um ihn gekümmert. Ne? Der
Kiepenheuer.
Ja, und so. Und mit mir, ich habe dann einfach weitergemacht und dann wieder die nächste, die purzeln ja nur so die Stücke und so. Ich wusste ja nur, wie er schreibt und das war schön. Und habe ich mir wieder erlaubt, das nochmal zu verbreiten. Da waren sie eine Weile sauer mit mir. Das habe ich mich eingemischt in ihre. Ja. In ihr so. Und dann habe ich was gelernt, dass man neue Stücke am besten in mittleren Theatern aufführt, dass wenn sie floppen, fällt es nicht auf und wenn sie ein Erfolg werden, dann sind die anderen angespornt, das spielen so. Naja, das kann ich jetzt wortwörtlich wiedergeben und da habe ich also gelernt und wir sind es aber wieder gut, schon bald darauf wieder gut geworden. So war das. Und da haben wir uns schon, und er hat mir alle Stücke geschickt, immer, die er geschrieben hat. Und ich habe dann meinen Senf dazugegeben und er hat ihn beachtet oder nicht. Und der braucht ja jetzt keine Unterstützung. Der hat dann ja bald dieses szenische Schreiben eröffnet und es war auch sehr schön. Er hat mich mitgenommen, er hatte ein Angebot vom Theatertreffen, Stückemarkt, glaube ich, oder was. Ja. Da war so ein Begleitprogramm. Sie ist aber anders. Und wir sollten einen Workshop machen. Er sollte einen Workshop machen über szenisches Schreiben. Und da habe ich noch nie gemacht. Da musst du mitmachen, machst du mit und so. Ja, da haben wir uns getroffen, haben ein Konzept gemacht und haben das dann durchgeführt. Ich weiß nicht, waren 10 oder 15 Leute da und haben im Grunde Schreibübungen mit denen gemacht oder eigene Texte durchgesprochen und so. Und das Konzept, nach dem arbeite ich heute noch. Das ist ganz probat, wenn ich szenische Schreibenkurse mache oder so, obwohl ich selber kein Autor bin, kann ich es aber trotzdem vermitteln. Ne? Und er hat ja auf dieser Erfahrung auch dann seine Lehrtätigkeit an der UdK, der ist ja da Professor gewesen oder Honorarprofessor, hat er danach ausgeführt und hat ja sehr erfolgreiche Autoren gecoacht, sozusagen junge Leute hervorgebracht und auf den Markt gebracht. Das ist sehr verdienstvoll. Also an der Schwelle stand ich auch an, da war ich auch Geburtshelfer für diese vermittelnde Tätigkeit. Das war auch schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Haben auch Schiss gehabt und sowas, aber wir machen dann die Augen zu und geht's nach vorn, ja, zum Beispiel.
Vermisst du die Berliner Zeit, auch von Theater 89 eben?
Nee, ich bin ja in Berlin. Nein, überhaupt nicht. Es ist ja, das Theater hat sich schon mehrfach häuten müssen. Ne? Und ich denke schon, also das war schon eine üppigere Zeit, als man auf zwei Beinen stand in Berlin oder die Anfangszeit, wo es nur so Preise hagelte. Das war auch keine schlechte Zeit.
Und dann die Parallelzeit
das war ja auch wieder eine Aufbearbeitung. Das
ist altes Lager.
Mann. Ja, mit altes Lager und sowas. Und das hat, wie man merkt ja da, alles hat seine Zeit. Ne? Mhm. Und dann war sozusagen diese Zeit, dieser Übergang von nach Moabit, das war auch nochmal interessant, aber da hat es einfach nicht genug, wie soll ich sagen, das haben wir nicht geschafft, da ein neues Publikum zu akquirieren. Also wir haben einen ganz treuen Stamm, wir sind ja gemeinsam alt geworden, wie unser Team und alles, ja. Und dann ist es aber keine Sekte, möchte ich sagen, auch mit den Zuschauern nicht, sondern es ist eine Treue wird belohnt, ja, gegenseitig. Aber so, und dann war das eben in Berlin die Zeit erledigt und hatte man eben in der Kommission keine Fürsprecher mehr. Oder das ist ja auch ein Generationenwandel oder es sind auch Übersetzungsdinge. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass aus einem Schwein ein Rennpferd wird, sondern nur ein schnelles Schwein, ne, oder sowas. Und wenn eben Rennpferde gefragt werden, dann laufen Schweine nebenher. Ich habe das immer nicht für konsequent gehalten. Mir wäre auch gar nichts eingefallen, nur mit anderen Leuten. Ich könnte mit postmodernen Regisseuren durchaus auch arbeiten. Ich kann mich gut in andere Ästhetiken hineindenken. Ich kann sie aber nicht erfinden. Und ich muss Leuten zugestehen, dass sie das machen, was sie können und was sie wollen. Und da sind wir sehr konsequent gewesen. Und wir haben ja es ist ja eine sehr kultivierte Theatersprache, die sozusagen indessen gar nicht mehr, sie ist auch aufgehoben in anderen Theatersprachen oder sie ist auch untergegangen in dem großen, wie soll ich sagen, spektakulären, performativen Theater, Wirbel. So, da ist nicht, sprechen ist nicht gefragt, sage ich mal. Ja, und ich merke es auch bei den Studenten, das ist irgendetwas. Ne? Also lieber schwitzen und lieber gut aussehen in den Körperfächern und lieber irgendwie ein bisschen schräges Szenenstudium machen, aber einen Satz mal bis zu Ende denken, geschweige denn zu artikulieren, das ist, sind schon Schwierigkeiten. Aber die Schwierigkeiten, die spielen keine Rolle, wenn das nicht abgefragt wird, wenn man das nicht einsetzen muss auf der Bühne, ja, oder im, also da, wo man arbeitet. Es bedingt sich gegenseitig. Und da sind schon etliche Tugenden des Brecht-Theaters, sind etwas überlebt, würde ich, könnte ich meinen, ich müsste nachdenken, welche, aber sie sind eben trotzdem Tugenden geblieben. Dass man, nicht blöd auf die Bühne taumelt, dass man weiß, was man tut. Und das, nicht, dass man ein großes Konzept und Weltverbesserungskonzept hat. Das hat ja nicht geklappt. Das epische Theater hat die Welt nicht erlöst. Aber die Gedankenschärfe und die Spielgenauigkeit und die, das ist wieder ein großes Wort, aber doch die Verantwortung für das, was man tut, vor und für jemanden, das ist nicht überlebt, möchte ich meinen. Ne? Und es ist ja nicht verboten, gut zu spielen. Also, nur es wird oftmals nicht erkannt, aber da meine ich jetzt nicht unser Theater, wird immer erkannt, dass wir gut spielen, aber es wird, das ist eine große Tendenz, die ich beobachte, dass sich Qualitätsbegriffe, Qualitätswahrnehmung auch verschoben hat. Mhm. Dass, und ein Qualitätsbewusstsein auch, ne? Dass oftmals es mit Aktionismus und Schwitzen verwechselt wird. Statt mit Präsenz und Genauigkeit. Und, aber wenn der Trend so ist, da ist man nur ein Prediger in der Wüste. Man kann ja trotzdem genau und präsent spielen. Und wer sehen kann, sieht es ja. Ich sehe ja, wenn ich Fernsehen anmache, sehe ich ja gute Schauspieler, die eben gut spielen. Neben anderen, die nicht gut spielen. Und in welchen Dingen, wenn ich ins Theater gehe, sehe ich auch gute Schauspieler. Und das ist nicht nur das Talent, sondern es ist auch die, wie sie ihren Beruf beherrschen und wie sie ihn einsetzen. Und ich denke, da wird nichts anders werden. Es sind nur andere Gewichtungen, also worauf die Leute, die es machen und verantworten, aber auch die sehen und die da und dahin gehen, Wert legen oder so. Das ist so pluralistisch inzwischen. Da hat auch jedes Töpfchen sein Deckelchen und seien es nur 10, die diese Art gutieren und damit was. Manchmal sitzt man im Theater und man sitzt zwischen Schenkelklopfen und Leuten und weiß gar nicht, worüber die sich einmal amüsieren. Aber die haben eben andere Zugänge zu dem, die haben andere Fenster, in die die Botschaften oder die Sendungen hineinfliegen als unser einer. Mhm. Und die sind deswegen vielleicht nicht doofer und nicht blöder. Das ist, man bürstet das schnell ab und sagt, ja, früher war alles besser und was wir gelernt haben, ist alles wahr, aber es ist auch alles Unsinn. Die Zeit ist so, wie sie ist und wir leben im Jetzt und das Jetzt bringt so viel hervor. Und man muss nur sehen, ob das Jetzt das Leben beschädigt und behindert oder ob das jetzt das Leben befördert. Und man kann sich entscheiden, wozu man beiträgt. Wenn man sich entscheiden kann. Meistens kriegt man es ja hinterher erst mit, glaube ich. Also insofern, ich bin da nicht beunruhigt. Ich bin auch nicht, ich bin kein Mäkelfritz und sagen, ja, und es gibt ja viele, ich gehe nicht mehr ins Theater, gibt mir nicht mehr und alles sowas. Man kann so viel Glück haben und so viel interessantes Zeug sehen, was man sich nicht getraut hat, oder sich vorzustellen und sowas. Und darauf sollte man neugierig sein. Mhm. Und wenn man bequem ist, dann sieht man das eben nicht. Aber wenn man es mal vor Augen kommt, dann könnte man offen bleiben und sowas durchaus zugestehen. Fakt ist, dass es noch das Theater gibt und dass es in starker Konkurrenz ist mit den Medien und den ganzen anderen Freizeitaktivitäten und dass es ein bisschen lächerlich und hilflos vermeintlich ums Überleben ringt. Es ringt aber nicht ums Überleben, sondern es ringt um Marktanteile und um Wahrnehmung. So, natürlich. Und Theater ohne Publikum ist Nonsens, hat auch schon der Große. Ich zitiere immer Bertolt Brecht. Ich habe jetzt 40 Jahre nicht Bertolt Brecht zitiert, sondern nur dir zuliebe, Ronald, so muss man das sagen. Also, das kann nicht untergehen, weil die Leute ja eine Lust haben, sich zuzusehen. Mhm. Und wie ich diese Unmittelbarkeit und diese komme immer mehr drauf, dass das doch ein erotischer Vorgang ist zwischen Zuschauern und Spielern. Dass da Signale gesendet und empfangen werden, wechselseitig, die man woanders nicht kriegt. Und die dann, damit sie bezahlt werden, sonst könnte man in die Piepschuh gehen, sozusagen mit gesellschaftlichen Inhalten noch veredelt oder behängt werden und sowas, dass man denkt, es ist doch was wert. Aber ich denke, die Schaulust und das Schaubedürfnis und das Zeigebedürfnis, die treffen sich hier. Und das sind dann elementare Sachen. Ne? Und das ist eben das ist durch die technischen Medien nicht zu ersetzen. Da sind zwar die Nasen größer und die Wimpern und die Schnitte sind größer, aber es bleiben Bilder. Und hier sind es Körper und Räume. Vor Körpern und Räumen. Ne?
Genau. Man muss es nur aufpassen, dass es nicht vergessen wird. Es kann ja durchaus vergessen werden. Und da, denke ich, muss das Theater sich drum kümmern. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, was waren für dich die großen erotischen Erlebnisse bei Theater 89 dann, wenn du davon sprichst?
Das sage ich nicht. Die waren hinter den Kulissen.
Ich meine die auf der Bühne.
Nein. Es ist immer, ich habe schon überlegt, ich wusste, dass du das fragst. Also ich kann das gar nicht so aufzählen. Also ein starkes Erlebnis war die erste Aufführung in der Schule mit den Schülern Romeo und Julia, wo die Kiddies auf die 14-Jährigen da aus der 9. Klasse oder 8. Klasse auf Rollschulen spielten und unsere Schauspieler die Eltern spielten. Das war ein Zauber und ein Traum. Es war wunderbar und ging unter die Haut.
Wann war das ungefähr?
Das war die zweite Inszenierung nach Wojciech. Das war sozusagen die Referenz an den Spielort, weil wir ja in diese Schule, die haben wir ja gekriegt, das Pausendeck. Ne? Und dann war dieses Georg-Seidel-Projekt, fand ich auch sehr, daran denke ich gerne. Und dann war es... Naja, die Bukowski-Stücke, aber ich würde schon sagen, das Große, was auch im Fernsehen kam, wie heißt es? Gäste? Also Gäste von Oliver Bukowski. Das große It Works auf dem Flugplatz, das war auch toll, also von diesen Open-Air-Sachen. Mhm. Aber jetzt mache ich mal einen Sprung. Ich fand, also die Niedergörsdorfer Weihnacht, das ist auch unübertroffen, muss ich so sagen. Und auch dies ist auch unübertroffen, jetzt, was er die 3 Jahre machen. In Biesenpro.
Ach so,
die Heiden von
Biesenpro.
Ne? Aber auch der Kohlhaas in. Also, jetzt zähle ich mal die großen Dinge auf. Das wird jetzt ein Alleinstellungsmerkmal von Theater 89, dass das wirklich Open-Air-Aufführungen sind, die auf diese Art nirgends zustande kommen. Ja, das ist nicht Mantel und Degen und das ist nicht Holzschuhtanz, sondern das sind richtig große, epische Entwürfe in der Natur, an Originalschauplätzen mit Laien und Schauspielern. Das hat eine ganz große, finde ich, eine ganz große suggestive und eine inhaltliche Dimension, die geht also zwischen Himmel und Erde. Muss man sagen. Und das ist, da freue ich mich nur und bin ich sehr stolz drauf, dass das Hans-Joachim in solcher Konsequenz macht. Dann sind jetzt viele Stücke dabei, die sind jetzt böse mit mir, dass ich hier nicht aufgezählt habe, aber das ist nicht so schlimm.
Wenn du jetzt an das frühe Theater 89 denkst und an das jetzige, wie würdest du es so charakterisieren, die Veränderung? Was hat sich verändert?
Das kriegt man ja an sich am wenigsten mit, aber natürlich ist eine Aufbruchsstimmung und eine Neugründung und Versuche sozusagen Land zu sehen und zu gewinnen und Leute zu gewinnen, die da mitziehen, das hat eine große, das ist eine Sensation. Muss ich sagen, also war bestimmt für alle auch eine Sensation, ohne dass wir da viel Zeit hatten, sensationelle Gefühle zu pflegen. Aber das im Rückblick ist das der Fall. Und dass das so auf die Beine gekommen ist, ist ja der Beweis dafür. Und dann ist dieses auch abgedroschener Begriff, aber es ist eben so, dann kommen die Mühen der Ebenen. Wie hält man den Standard? Wie kann man trotzdem neu sein oder neu bleiben? Und dieser Neuheitsanspruch, der ist nicht immer verleitend, der verleitet nicht, ist nicht immer ein Ansporn. Weil wenn man was kann, du kannst ja auch nicht deine Haarfarbe, außer sie zu färben, ändern oder so. Und den Haarausfall kannst du auch nicht begegnen. Dann haben wir keinen Haarausfall gekriegt, wir waren fleißig, aber es ist sozusagen dieser Entwicklungsschub ist einem Entfaltungsdruck abgewechselt worden. Ja? Also deswegen auch diese Expansionsversuche. Und
Expansionsversuche?
Nach Brandenburg zu gehen und Open Air zu machen, das war ja zu Anfang überhaupt nicht und solche Dinge. Es sind ja immer wieder Versuche, sozusagen ehrlicherweise zu den Leuten zu gehen. In Berlin waren wir ja auch bei den Leuten in Mitte oder so, da sind wir noch nicht so viel gegangen, wir haben aber viele Gastspiele gehabt und so weiter. Mhm. Im Westen vor allem, aber auch im Osten. Und jetzt, also das hat sich sozusagen, sind immer neue oder andere Aspekte und Herausforderungen dazugekommen. Das Konzept ist ja gleich geblieben, neue Stücke aufzuführen verschollene oder nicht beachtete Autoren zu entdecken, das ist in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund getreten. Also besonders seit wir in Brandenburg sind, das sind trotzdem noch besondere Sachen, aber da ist nicht, wir machen ja keine Inszenierung mehr stationär. Also können wir auch nicht, wenn wir Open Air durch die Städte reisen, uns nicht erlauben, ein 2,5-Stunden-Stück einen neuen Text von irgendeinem neuen Autor aufzuführen. Das bringen die Umstände einfach mit sich. Man könnte sich mühen oder suchen, wo man eine Spielstätte hat, aber in der Uckermark werden die weniger gefüllt. Außerdem haben wir auch ja gute Konkurrenzen, da sind ja noch andere Truppen da. Also ist das sozusagen, wird das dort gemacht, was möglich ist und so weiter. Die Haltung hat sich nicht geändert und es ist eine Erfahrung dazugekommen, natürlich auch eine gewisse Routine. Und es sind in den letzten Jahren einfach, es sind auch in den 30 Jahren, haben sich die Schauspieler auch ausgewechselt. Es sind neue oder andere dazugekommen. Aber es ist immer ein Merkmal gewesen, dass die, es ist doch immer Ensemblearbeit, dass die lange Jahre treu sind. Und die einen haben dann Engagement gekriegt oder wollten lieber drehen, die anderen hatten die Nase voll. Oder es ist so, dass die Leute lange Jahre sozusagen und wir auch lange Jahre mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten. Und das halte ich auch für ein Qualitätsmerkmal. Und tja, wie soll ich sagen, ernten wir jetzt die Früchte, die wir da damals gesät haben? Ich denke, wir ernten die Früchte bis zur letzten Vorstellung. Mhm. Weil wir haben gearbeitet, wir haben uns Mühe gegeben und es ist bestimmt nicht schlecht. Und wenn Leute kommen, das sehen, was will man mehr? Wir sind sozusagen, jetzt kriegen wir keine Preise mehr, die schicken uns keine hinterher. Vielleicht gibt es noch einen Anerkennungspreis oder wir kriegen eine Ehrennadel. Wir haben ja nicht für die Preise gespielt, aber es ist, man sieht ja an so einer Biografie, wie das ist. Und ansonsten sollte jeder nur mal in unser...
Fürs Gesamtwerk.
Ja, eben, das ist doch schön. Ich habe nichts dagegen. Ja. Ja, aber hier ist es so, man sollte mal in dieses Über uns gucken und die Stücke sehen, da sieht man...
Theater89.de.
Ja, da sieht man, was wir alles gespielt haben, wie breit unser Repertoire war und was das und das sind alles, da könnte sich jedes Stadttheater eine Scheibe abschneiden. Die meisten haben sich gar nicht getraut, diese Texte zu spielen, muss man so sagen. Und so ist das bis heute auch geblieben. Also muss man nicht ins, bloß weil man älter geworden ist und manches noch besser weiß, muss man nicht den Kopf in den Sand stecken.
Eindrückliche Erlebnisse oder ein eindrückliches Erlebnis während der Zeit?
Das ist ganz zu Anfang, dieser Zauber, dieses Glück von den jungen Leuten, als das erste Mal Publikum da war. Hm. Wie die mit ihren Rollschuhen da rauskamen und das Wasser ihnen aus den Augen sprang. Vergisst man nie.
Als letzte Frage, Theater 89 ist ja eben durch Hans-Joachim Frank letzten Endes entstanden. Was möchtest du ihm zum 30-Jährigen mit auf den Weg geben?
Dass er gesund bleibt und nicht in den Sack haut.
Danke, Jörg Mian.